Das tut mir leid, der Chef ist heute gar nicht da.
Sind Sie denn ganz alleine hier?
Theo, kannst du bitte kurz aufhören?
Was war das?
Das ist mein Sohn, der spielt da hinten Fußball. Ist ja genug Platz. Passt du auch bitte auf die Blumenvasen auf?
Aber schick kommen Sie es hier.
Ich gebe mir auch viel Mühe, das ist Teil der Firmenkultur. Da hinten haben wir eine Schaukel und eine Sitzecke mit den neuesten Zeitschriften. Und oben bei der Dachterrasse haben wir eine voll ausgestattete Küche. Und in den Konferenzräumen steht auch immer was zum Nachstehen, damit man besser denken kann.
Aber es ist doch niemand hier.
Ja, leider.
Bisschen einsam, oder?
Hilft ja nichts, wenn die Leute eher im Homeoffice sitzen.
Aber geht da nicht der Zusammenhalt verloren?
Welcher Zusammenhalt?
Nein, To Five, The Office and Beyond. Der Podcast über neues Arbeiten von Fora und Brand 1.
Wer hat den größten? In Frankfurt werden gerade 4 neue Bürotürme gebaut, in Stein gehauene Machtarchitektur. Wenn sie fertig sind, beginnt der große Umzug. Viele Firmen versuchen dann, eine noch bessere Immobilie zu finden und noch weiter hinaufzukommen. Das treibt die Immobilienpreise im wahrsten Sinne des Wortes in die Höhe. Aber wozu braucht man eigentlich noch ein Büro? In Zeiten von Homeoffice und digitaler Vernetzung. Es geht doch auch ohne, oder? Das frage ich gleich die Soziologin Martina Löw. Zuvor bin ich aber zu Besuch bei Yatta, eine Tech-Company aus dem eher beschaulichen Kassel. Und trotzdem hat CEO Johannes Jakob ein zweites Büro in Frankfurt eröffnet, im Fora Workspace Oper 46 mit Blick auf die alte Oper. Was verspricht er sich davon? Hallo Johannes, schön, dass du Zeit hast. Du hast die Firma Yatta mitgegründet, vor 15 Jahren in Kassel.
Oh ja, ist eine Weile her.
Ja, kommen eigentlich aus dem Fachbereich Informatik von der Uni. Und ja. Dann sitzen wir hier in Frankfurt und nicht in Kassel. Und warum Frankfurt? Warum dieser Sprung hierher?
Ja, das ist relativ einfach gesagt. Uns war eigentlich von Anfang an klar, dass wenn wir künftig auch wachsen wollen würden, wir uns erweitern müssen und dass Kassel möglicherweise als Standort nicht für jeden genau die richtige Wahl ist. Und klar, die Mitarbeitergewinnung hat dann dazu geführt, dass wir uns dann für Frankfurt entschieden haben. Ja. Und warum dann ausgerechnet Frankfurt? Wir haben tatsächlich uns verschiedene Standorte dann mal angeschaut gehabt, erstmal von den Städten her. Und da ist es nun mal so, also wir sind ja eine Tech- und Software-Company. Das heißt, wir haben uns natürlich das Arbeitskräftepotenzial auch hier in der Region dann angeschaut. Und natürlich ist es hier so, dass ich mit SAP im Süden, dem Rhein-Main-Software-Cluster, der TU Darmstadt, auch Karlsruhe ist nicht allzu weit entfernt, aber auch den hiesigen Frankfurter Universitäten natürlich schon mal einen sehr, sehr guten Pool habe. Gibt's, muss man auch sagen, relativ viele Kunden hier. Ne?
Ja.
Also auch das ist bestimmt ein Asset.
Aber interessant, als erstes sagtest du Mitarbeiter oder potenzielle mit Mitarbeiter. Das ist tatsächlich das Top-Thema.
Ja, wir wachsen auch inzwischen, also was heißt inzwischen, seit Jahren in Frankfurt deutlich stärker als in Kassel.
Ja. Wie läuft die Kommunikation zwischen Kassel und Frankfurt? Ist das alles digital dann?
Nein, also wir nutzen selbstverständlich alle digitalen oder generell technischen Möglichkeiten, die es gibt. Wir werden sicherlich auch zu den Ersten gehören, die eine Apple Vision Pro bestellen, soweit sie verfügbar ist, okay, um dann auch das gegenseitige Erleben in 3D zu ermöglichen. Aber wir ermuntern auch jeden in unserem Team im Prinzip, wenn er mit anderen Leuten zusammenarbeitet aus dem anderen Standort, dort auch wirklich vor Ort sich mal zu zeigen, so oft wie möglich die Gelegenheit zu nutzen, persönlich auch zusammenzuarbeiten. Und wir organisieren und veranstalten auch ganz diverse, sowohl im kleinen als auch im großen standortübergreifende Team-Events. Und es gibt auch bei uns, wir fahren zwar alle zweiter Klasse und in der Regel auch nur Zug, aber es gibt keine Beschränkungen nach oben hinsichtlich des Reisekostenbudgets. Jeder bei uns kann, wann auch immer er irgendeine berufliche Gelegenheit dazu sieht, kann er den jeweils anderen Standort einfach so besuchen.
Okay, weil die Frage, die sich aufdrängte bei mir, war, warum braucht man denn überhaupt einen zweiten Standort, ein zweites Büro, wenn Leute ohnehin gefühlt lieber zu Hause arbeiten, kann man sich die Miete nicht einfach sparen.
Du meinst, warum braucht man überhaupt noch ein Office und warum arbeiten nicht alle vom Remote-Work-Standort?
Standort Kassel vielleicht und der Rest dann eben nur noch virtuell.
Ja, genau. Ja. Tatsächlich entspricht das einfach nicht unserer Überzeugung, dass man dabei die besten Ergebnisse produziert. Wir zum Beispiel, ebenso wie die meisten Unternehmen aus unserem, auch unsere Wettbewerber, die teilweise eben auch eher aus den USA und aus China kommen, als jetzt aus Deutschland heraus. Wir arbeiten typischerweise in Teams, also bei uns sind es noch Kleingruppen, 4 bis 8 Leute typischerweise, dort aber sehr, sehr eng zusammen. Wir arbeiten meistens aneinander zugewandt, du hast ja die Workbenches gesehen. Wir haben es super gern, wenn es gelingt, dass die Teams auch sich wirklich nur ein Büro jeweils teilen. Mhm. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass so auch einfach der Output mit großem Abstand am besten ist. Also kurz gesagt, wenn man das bestmögliche Ergebnis erzielen möchte und das Ergebnis einer Teamzusammenarbeit ist, funktioniert das unserer Überzeugung nach nicht gleichermaßen gut aus dem Remote-Work heraus zusammen. Dann wachsen wir auch noch sehr stark. Ist ja allgemein bekannt, welche Verhältnisse das beim Onboarding, welche Schwierigkeiten das hat, sich auch zusätzliche Verantwortungsbereiche zu erschließen. Das gleiche gilt für das interdisziplinäre Arbeiten. Wenn ich es mal andersrum ausdrücken möchte, bei ein paar Zahlen, 70% unserer Ausgaben sind Personalausgaben, also für Gehälter. Und dann ist es einfach absolut entscheidend, dass man den gemeinsamen Output maximiert. Mhm. Und jetzt bei uns ganz besonders, insbesondere qualitativ. Weil bei Software, da steht natürlich im Vordergrund die Qualität des Produkts. Ob da jetzt eine Funktion mehr oder weniger bei Google zum Beispiel noch dahinter verborgen ist, ist gar nicht so entscheidend. Sondern die Qualität des Produkts, das bestmögliche Produkt zu entwickeln, das zu erreichen und dann aber auch zu maintain, das ist natürlich immer bei uns das Ziel, was wir anstreben. Ja, noch einmal, wer, glaube ich, sich mal anschaut, wie die großen Unternehmen und auch die erfolgreichsten Menschen der Welt operieren, also ich glaube Elon Musk, das ist hier auch in Deutschland durch die Presse gegangen, der gesagt hat, alle zurück zu 100% ins Office, die Überzeugung teilen wir in der Brutalität so nicht, es ist noch nicht.
Vor allen Dingen er Methode. Selber ist ja meistens gar nicht da.
So. Genau, ist ja, also da ist auch die Vorbildfunktion sicherlich fragwürdig, aber deswegen sind wir der Auffassung, wir versuchen die talentiertesten Leute der Welt möglichst zusammenzukriegen und dann auch möglichst an einem Ort, um uns intensiv den komplexesten Problemen unserer Zeit zu widmen und da zu versuchen, die bestmöglichen Ergebnisse zu zielen. Das steht im Vordergrund.
Nun wart ihr ja schon in 1-2 anderen Standorten vorher hier in Frankfurt und seid dann hier gelandet. Warum jetzt ausgerechnet hier und was ist hier anders als woanders?
Also für uns kam von Anfang an immer nur die sehr zentrale Lage, auch hier in Frankfurt in Frage, warum? Da ist die Anbindung, egal wo man wohnt, einfach schlicht am besten. Das heißt, das ist schon mal entscheidend. Man hat vielfältige Möglichkeiten, sei es zum Einkauf, aber auch zum Essen gehen oder auch mal zum Verweilen drumherum. Es ist natürlich, ich sag mal, dem Image auch nicht unzuträglich, dann an so einer zentralen Lage zu sein. Wobei wir auch solche Standorte vermeiden, die, sage ich mal, elitär oder luxuriös verschwenderisch sind, weil sich da die Leute, die hier bei uns mit uns gemeinsam arbeiten, auch nicht wohlfühlen würden. So, das sind so die Anforderungen. Dass es jetzt dieser Standort wird und wir jetzt noch dieses wunderbare Fleckchen Erden mit dem Grünen haben.
Wir gucken gerade auf einen Park, muss ich dazu sagen. Ja, genau.
Genau. Direkt gegenüber von der alten Oper, das ist natürlich ein Bonus.
Nun sagtest du, aber das schwang so mit, ein bisschen repräsentativ muss es schon sein. Wenn man durch Frankfurt geht und ich bin tatsächlich auch vom Bahnhof ja hierher gelaufen, das sind, wenn man sich nicht verirrt, wie ich es getan habe, leider sind es so 10 Minuten, Viertelstunde.
Ja.
Die Architektur, die einem hier so entgegenknallt, die ist eine andere. Das ist Machtarchitektur am besten Sinne. Nicht? Also jeder hat sich hier mit in Stein gehauen, verfestigt und zeigt, wie groß und toll er ist.
Ja, also wir haben uns ja auch nicht ohne Grund für ein Gebäude entschieden, was selber nicht in einem dieser großen Türme, Elfenbeintürme ist oder keines davon ist, sondern eins dazwischen. Wir sind hier genau zwischen dem Park-Tower und dem Opernturm und ich glaube, den einen davon kann man mindestens dazu zählen. Ich glaube, wir fühlen uns hier selbst ganz wohl. Ich glaube trotzdem, dass, also wir haben zum Beispiel, es war ein Riesenbonus, wir haben hier auch nicht die höchste Etage genommen, sondern die erste. Warum? Hier gibt es eine wunderbare Treppe und man geht ohne einen Fahrstuhl benutzen zu müssen von draußen, eventuell von hinten direkt vom Park in unsere Flächen hier. Dadurch habe ich dann auch agiles Zusammenarbeiten, habe dann auch mal das ein oder andere Gespräch, das ich draußen führen kann. Dadurch, dass wir alle mit Laptops und Dockingstations ausgestattet sind, kann ich also auch einfach meinen Laptop nehmen und dann mich in den Park mit jemandem zusammensetzen. Und das ist genau die Arbeitsatmosphäre, die wir erzielen wollen. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist leider so, dass in Frankfurt, ich sag mal, wenig wirklich attraktive Bausubstanz erhalten geblieben ist.
Also es ist ja auch dazu da, Kunden zum Beispiel zu beeindrucken. Bei Banken zum Beispiel so ein Gefühl von Sicherheit und auch Größe darzustellen.
Ja.
Letztendlich willst du das ja auch, nur auf eine andere Art und Weise, oder?
Nee, also erstens, wir haben keine Laufkundschaft. Es gibt zwar hin und wieder Meetings mit Kunden, die jetzt stattfinden, und dafür haben wir auch den Konferenzraum, glaube ich, so hergerichtet, sowohl technisch, aber auch vom Ambiente her, auch wenn es jetzt nicht überschweifend oder luxuriös oder verschwenderisch gar ist, sondern sehr, sehr funktional, wie wir halt auch ticken. Aber wir fokussieren uns eindeutig auf das Team. Uns geht es eigentlich, als ich meinte, das muss dem Image zuträglich sein und was anderes. Es muss unsere Firmenkultur transportieren.
Okay.
Ich referenziere mal wieder die Beispiele aus dem Silicon Valley. Wer mal da gewesen ist, dem kann ich total empfehlen, nicht nur in San Francisco in der Stadt zu bleiben, sondern durchaus auch mal die Dreiviertelstunde nach Süden, wirklich ins Valley selbst, zum Beispiel nach Palo Alto, aber auch in die ganzen kleinen Städtchen dort wirklich zu investieren. Weil, wenn man Google sieht, das sieht auch wie Google aus. Und die Leute, die da sind, die arbeiten auch so. Google ist ein Campus. Wenn man hingegen jetzt das neue Gebäude von Apple sieht, zu dem man selber als Besucher gar keinen Zugang hat, sondern man bleibt in diesem, aus der Distanz, in diesem Visitor-Bereich, dann sieht das auch wiederum wie Apple aus. Gleiches gilt für Meta mit Facebook, die eine riesige Halle haben, wo alle auf einmal zusammenarbeiten und dort Raum in Raum Systeme bilden, neu bilden und da gemeinsam wuseln. Es muss also mit anderen Worten, der Standort, unsere Fläche, muss unsere Firmenkultur transportieren nach innen, Stück weit nach außen, ist weniger wichtig für uns, und auch unterstützen. Das ist das, worum es bei uns geht.
Was ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst, aber ihr habt hier so eine Zusicherung, dass ihr, wenn ihr wachst, weitere Fläche dazu bekommen könnt.
Korrekt.
Das habt ihr euch irgendwie rechtlich, habt ihr euch das vertraglich zusichern lassen?
Genau. Unser Right to Grow, das ist tatsächlich für uns der Grund, weshalb wir nicht selber eine Fläche direkt angemietet haben, sondern über Fora, über einen dieser, ich sag mal, Working Space Betreiber Flächen angemietet haben. Das hat zwei Vorteile, die stellen einmal bestimmte Services zur Verfügung, die wir dann nicht anderweitig organisieren müssen, sodass wir uns auch auf unser Kerngeschäft fokussieren müssen, und dazu gehört eben nicht der Empfang, nicht die Reinigung, das wollen wir alles selber nicht machen müssen, auch die technische Infrastruktur hier bereitzuhalten. Müssen wir halt nicht selbst machen, wenn das jemand anders für uns macht. Und der zweite große Vorteil ist, wir können unser Wachstum abbilden. Wir haben jetzt zum Beispiel innerhalb der letzten 2 Jahre haben wir unser Team hier mehr als verdoppelt in Frankfurt. Das heißt, wir könnten gar nicht so viel Fläche anmieten, also auch finanziell wäre das nicht zu stemmen, wie wir zum Beispiel für eine 10-Jahres-Bindung bräuchten, um unsere künftigen Bedürfnisse auch abzubilden. Dann wiederum aber eine ungenutzte Fläche noch untervermieten oder weitervermieten zu müssen oder gar noch schlimmer, unser Team zu splitten, kommt für uns überhaupt nicht in Frage.
Ihr habt gar keine Homeoffice-Regelung, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Keine feste, so würde ich sagen.
Gibt es irgendwelche Nachteile dadurch?
Vielleicht, keine Homeoffice-Regelung zu haben bedeutet nicht, dass es kein Homeoffice bei uns gäbe. Sondern es ist vielmehr so, wir glauben einfach nicht an ein One-Size-Fits-It-All. Genauso wenig, wie wir sagen, wir setzen einseitig unsere Sicht irgendwie stur auf alle, unabhängig von den individuellen Lebenslagen oder auch den Anforderungen der jeweiligen Teams durch, wollen wir auch nicht ein einseitiges Recht jedem Einzelnen oder Einzelnen sozusagen einräumen, dass die unabhängig davon, wie gerade die Ergebnisse, wie die Prozesse sind, wie die Anforderungen vom Kunden, vom Team, von unserem Produkt her sind und für unsere Mission, einfach zu sagen, ich bin jetzt mal weg und nach mir die Sintflut. Sondern wir verstehen uns als Team of Teams. Und in den jeweiligen Teams wird das jeweilige lokale Optimum gefunden und definiert. Und die finden für sich eine Regelung. Die ist dann nicht in Stein gemeißelt, sondern die passt sich halt auch den Bedürfnissen lebenslang völlig flexibel an. Wenn zu Hause was ist, gerade wenn man Familie hat, ich kenne das, du kennst das vielleicht auch, dann muss man halt auch einfach sagen, okay, geh sofort nach Hause, ist in Ordnung. Wenn du nachher das noch anschauen könntest, das wäre aber noch toll. Das ist genau das. Wir glauben, da schöpft man im unterm Strich wesentlich mehr bei raus, als einfach nur stur auf die eine oder andere sich zu beharren. Und vielleicht ist das auch ein bisschen ein deutsches Phänomen, dass wir alles sehr schwarz-weiß machen.
Mag sein.
Ja.
Danke fürs Gespräch.
Danke.
Alle zurück ins Büro. Man muss mit Elon Musk nicht einer Meinung sein, aber es scheint doch etwas dran zu sein, dass Teams in einem Büro besser zusammenarbeiten, dass mehr Innovation entsteht und dass Architektur durchaus auch prägend sein kann für die Firmenkultur und die Art und Weise, wie man mit sich und seinen Kunden umgehen möchte. Das Büro hat eine Bedeutung über die 4 Wände hinaus. Das sagt auch Martina Löw. Sie ist Professorin für Architektur und Planungssoziologie an der TU in Berlin und genau dort treffe ich sie auch. Also auf zum Ernst-Reuter-Platz nach Berlin. Ja, Frau Löw, vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben.
Sehr gerne.
Wir wollen heute über Büros sprechen. Seit Corona wissen wir, dass Menschen im Homeoffice tatsächlich arbeiten, dass sie nicht einfach nur faul rumliegen. So viel Vertrauen ist schon da. Und dann die Frage, brauchen wir dann überhaupt Büros?
Ja, ich denke schon. Also wir machen schon die Erfahrung, dass es gut ist, dass die Kolleginnen und Kollegen in allen Statusgruppen auch immer wieder Tage zu Hause arbeiten können. Das entlastet auch ungeheuer, also zum Beispiel von Fahrzeiten und von Organisationsfragen. Aber es ist so, dass es wichtig ist, zusammenzukommen. Es ist wichtig, einen Arbeitsplatz zu haben, die Kolleginnen und Kollegen zu treffen, sich austauschen zu können, darüber auch Wertschätzung zu erhalten. Das funktioniert besser, als wenn man einfach sagt, über Videokonferenz, das hast du gut gemacht, das haben sie gut gemacht. Das ist schon im Face-to-Face-Kontakt wirksamer und manche Abläufe brauchen einfach auch den Austausch. Also das Büro ist, denke ich, in vielerlei Hinsicht nicht verzichtbar im Moment.
Ja, und wir haben ja nun alle Videotechniken kennengelernt, die ersetzen das nur so halb.
Ja, genau. Also viele Sachen lassen sich einfach besser besprechen, wenn man miteinander am Tisch sitzt. Mhm. Also ich kenne das selbst. Ich leite ja einen so einen Forschungsbereich und wenn die Fragen heikel werden, setze ich mich mit den Kolleginnen an einen Tisch und wir überlegen gemeinsam, wie kann ein Projekt fortgeführt werden, wie kann ein Konflikt gelöst werden. Das funktioniert einfach nicht im gleichen Maße, wenn man sich nicht spürt, riecht, die Präsenz hat, nicht so leicht entziehen kann. Das ist wirklich etwas, was wir nicht durch Video ersetzen können.
Ja, und reden wir hier ganz viel auch über Unternehmen. Da geht es ja auch darum, so eine Art Gemeinschaft und so ein Wertegefühl zu bekommen, was man mit Stallgeruch normalerweise betitelt. Spielt das dann auch eine Rolle dabei?
Genau. Also Räume zu haben sind ja ganz wichtig. Also zum einen identifizieren sich die MitarbeiterInnen dann viel stärker mit dem Unternehmen, wenn sie auch immer wieder zu einem Ort hinfahren, möglicherweise da sogar einen festen Arbeitsplatz haben, den sie selbst gestaltet haben. Aber selbst wenn es nicht so ist, wenn es eine flexible Büroinfrastruktur gibt, ist es so, dass das Gebäude des Unternehmens einen starken identifikatorischen Aspekt hat. Aber darüber hinaus ist es auch so, dass die Firmen, die Unternehmen mit ihren Gebäuden ja auch ein Gesicht in die Öffentlichkeit tragen. Das heißt, sehr oft haben die Gebäude einen Schriftzug, der das Unternehmen nach außen hin kennzeichnet. Die Gebäude sind häufig so konzipiert, dass sie den Spirit des Unternehmens nach außen tragen. Und es ist eine Adresse, die man angibt, ein bestimmter Ort in einer Stadt, in einer bestimmten Stadt, mit dem man eine Geschichte nach außen erzählt. Und dafür ist das Bürogebäude nach wie vor extrem wichtig.
Ja, nun sind wir ja in Berlin, an der TU Berlin. Welche Geschichte würde dieses Gebäude hier erzählen?
Ja, dieses Gebäude ist von der TU Berlin gemietet worden und zu einem anderen Zweck erbaut worden. Das ist in gewisser Weise relativ pragmatisch, ein Bürogebäude, was durch Einzelbüros noch die Idee transportiert, dass Wissenschaft Rückzugsorte braucht. Und ja, also das ungestörte Arbeiten in einem weitgehend selbstgestalteten Environment. Aber wir sind ja Teil eines Campus. Die TU Berlin ist ja rund um den Ernst-Reuter-Platz als Campus angelegt. Und das Hauptgebäude ist eine Mischung aus Altbau und Neubau, der ineinander fließt und ganz stark von der wechselhaften Geschichte der TU Berlin erzählt.
Moderne Büros sind anders aufgebaut. Da geht es mehr um Kommunikation, um Kollaboration. Da gibt es auch Rückzugsorte. Also es muss eigentlich alles beherbergen. Das, was Sie auf dem Campus wahrscheinlich in unterschiedlichen Gebäuden und Funktionen haben, muss ein Büro eigentlich komplett in sich beinhalten.
Ja, es ist sehr fachspezifisch. Also wir sind ja jetzt in der Soziologie. Die Soziologie ist ein sehr textorientiertes Fach. Also wo man häufig mit dem Text in Klausur geht und schreibt, also in Ruhe schreibt. Das ist ganz anders als gegenüber die Architektur. Die Architektur hat sehr viele Coworking Spaces. Die Idee von Architektur betreiben ist viel stärker, gemeinsam über dem Modell zu stehen, die Kreativität aus dem Team zu ziehen und nicht aus der singulären Intelligenz. Das sind letztendlich gebaute Utopien über die jeweilige Disziplin, die jeweilige Tätigkeit. Und das sehen wir bei den Unternehmen auch. Also es gibt Unternehmen, die ganz stark auf Gemeinschaftsräume zum Arbeiten setzen und andere Unternehmen, die ganz stark noch dafür stehen, dass man den Rückzugsort im Büro für sich oder im Büro zu zweit benötigt für die Arbeit.
Ja, aber ist das nicht eine Funktion, die mehr und mehr das Homeoffice übernehmen würde? Also der Austausch im Büro und der Rückzugsort zu Hause, wo man dann die Fokusarbeit mehr oder weniger erledigen kann?
Ja, genau. Also in diese Richtung gehen wir. Das funktioniert nicht in allen Branchen gleichermaßen gut, vor allem dann nicht, wenn die Menschen nicht viel Geld verdienen und dementsprechend kleine Wohnungen haben, wo sie gar nicht sicherstellen können, dass sie diesen Rückzugsort haben. Aber die Tendenz ist durchaus da, dass wir sagen, das ist ein Konzept, wo wir das Büro ausbauen zu einem Begegnungsort, zur Teamarbeit und gleichzeitig eben zu dieser Art von kreativen Tätigkeit, die nicht so viel Kontemplation beinhaltet, sondern eben mehr Kommunikation. Und dass man damit gleichzeitig häufig Flächen einsparen kann, ist eben ein für die Unternehmen angenehmer Nebeneffekt.
Wegen Immobilienpreise, genau. Mieten und so weiter. Sie haben sehr interessanten Parallele gezogen zur Stadtplanung. Die Städte heute aufgebaut werden. Können Sie das einmal kurz erläutern?
Das Verhältnis der Menschen zu ihren Räumen verändert sich derzeit sehr stark. Das schlägt sich auch in der Stadtplanung nieder. Sehen wir aber in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Und das heißt, dass die im 20. Jahrhundert übliche Art und Weise, wie Raum wahrgenommen wurde, nämlich als ein abgegrenzter Bereich. Wir sprechen häufig vom Container oder von der Raum als Box, also etwas, was uns umgibt, was einheitlich uns umgibt und wo wir auch eine Grenze ziehen können, dass diese Raumvorstellung insbesondere durch Digitalisierung, aber auch durch Globalisierung an Relevanz verloren hat. Sie ist nicht weg. Wir planen immer noch begrenzte Räume, zum Beispiel den Kinderspielplatz. Also das ist ja eine Idee des 20. Jahrhunderts. Die Kinder spielen nicht mehr auf der Straße, sondern sie arbeiten und spielen, leben an konzentrierten Orten, die wir begrenzen und wo wir die Funktion der Tätigkeit, die dort ausgeübt wird, klar festlegen, nämlich spielen. Und diese Konzepte stellen wir immer mehr in Frage. Wir sperren Straßen in der Stadt zu bestimmten Uhrzeiten für den Verkehr, damit Kinder wieder auf der Straße sich entfalten können. Wir versuchen mit neuen Raumkonzepten dem Rechnung zu tragen, dass Menschen heute ein viel stärker vernetztes Raumbewusstsein haben. Also wenn man das nochmal für die Kinder sagen kann, dann ist es so, dass Kinder heute an vielen vernetzten, miteinander vernetzten Orten gleichzeitig aufwachsen, aber den Zusammenhang zwischen den Orten oft gar nicht mehr kennen, weil sie mit schnellen Transporttechnologien von einem Ort zum anderen gefahren werden und den Umgebungsraum gar nicht mehr als den ihrigen wahrnehmen. Und wenn sie darüber noch den Layer digitaler Technologien legen, wo andere Orte am eigenen Ort präsent gemacht werden, dann ergibt sich daraus ein sehr vernetztes Raumverständnis, was in der alten Containerlogik nicht mehr gut erfasst werden kann. Und wie immer, wenn sich die Wahrnehmung, die Erfahrung mit Raum verändert, muss sich auch die Planung der Räume verändern. Und wir sehen das in den neuen Büroraumkonzepten, wir sehen das in neuen städtebaulichen Konzepten, wie zum Beispiel eben dem Versuch, wieder ein Ausbreiten über die Stadt zu ermöglichen und von dieser Funktionsteilung, Trennung wieder ein Stück weit wegzukommen.
Sie hatten, glaube ich, so von so Erlebnisinseln mal gesprochen. Gibt es ein Positivbeispiel, eine Stadt, die das besonders gut macht?
Aber ja, klar, wenn man darüber nachdenkt, über Positivbeispiele, dann ist ja immer die Frage nach den Kriterien. Und implizit haben wir ja jetzt das Kriterium aufgebaut, dass eine Stadt dann lebendig ist, wenn sich viele Menschen dort im öffentlichen Raum begegnen können. Das heißt, wenn man eben öffentliche Räume auch so baut, dass Menschen sich dort gerne aufhalten oder wenn sich öffentliche Räume in diese Richtung entwickeln. Mhm. Naja, und da fällt mir schon von Kopenhagen über New York bis hin zu Nairobi eine Menge Städte ein, wo ja. die Heterogenität und Qualität vereinbaren. Ja.
Ja, Kopenhagen weiß ich zumindest, weil man dort ganz gezielt versucht, Plätze anzulegen,
ja, genau,
wo die Leute genau. sich treffen können.
New York ist ein sehr dichter Raum in einer multikulturellen Gesellschaft, wo Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen sich auf engstem Raum begegnen. Mhm. Das Gleiche gilt auch für Nairobi, nur dass wir da weniger eine Migrationsgeschichte im Hintergrund haben, wo Menschen aus der ganzen Welt nach New York kommen, um da als Settler-Gemeinschaft etwas aufzubauen, sondern wo sie eher eine multiethnische Community haben, die versuchen, gemeinsam einen vielfach auch gewachsenen, nicht gestalteten Raum zu beleben und zu erleben. Mhm. Und also das, ich finde das wichtig, dass wir so darüber nachdenken, dass man nicht eurozentristisch ein Modell zum Hauptmodell für die Welt macht, sondern wirklich guckt, dass an vielen Ecken es erfolgreiche Konzepte gibt von Gestaltung öffentlicher Räume als Co-Gestaltung.
Okay. Okay, danke fürs Gespräch.
Gerne.
Büros sind gebaute Utopien über die Vorstellung, wie wir zusammenarbeiten wollen, aber auch, welches Gesicht wir nach außen zeigen wollen. Sie transportieren Werte und sind Identifikation, Rahmen, Spirit und Stallgeruch. Und, was ich auch mitgenommen habe, wenn die Fragen heikel werden, dann setzt man sich an einen Tisch. Homeoffice funktioniert manchmal und auch nicht für jeden. Darauf werde ich auch in der nächsten Folge eingehen, in der ich mit Christian Montag sprechen werde, einem Professor für molekulare Psychologie in Ulm. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert von der Brand 1 Medien AG, Redaktion Frank Dahlmann, in Kooperation mit dem Workspace-Anbieter Fora. Fora bietet hochwertige, flexible Workspaces für jeden Workstyle. Ob Zusammenarbeit im Team, fokussierte Einzelarbeit, Momente der Entspannung oder zum Networken. Mehr als nur ein Arbeitsplatz. Fora. Die Musik kommt von Ono und Captain Moustache. Grand Music, veröffentlicht bei Exploited Records. Danke, dass wir den Track verwenden dürfen, lieber Jan. Bis zum nächsten Mal.